This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. And again, it's a case that should have never been brought. It's an assault on America. And that's why I'm very proud to be here. This is an assault on our country.
Martin, trotz der schlechten Tonqualität von dieser Aufnahme ist ziemlich klar, wer das ist, was wir hier hören. Woher stammt die Aufnahme von Trump?
Ja, Noah, das war am Montagmorgen an der 100 Sanders Street in Lower Manhattan in New York. Und dort befindet sich das New Yorker Strafgericht, vor dem sich Donald Trump seit dieser Woche im Prozess rund um die Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels verantworten muss.
Und was sagt denn der Donald Trump vor der Verhandlung?
Ja, das Übliche, also die Anklage sei eine Schande, der Prozess gegen ihn in einem Wahljahr politisch motiviert, ein Angriff von Joe Bidens Regierung auf ihn als politischen Gegner und damit ein Angriff auf Amerika als Ganze. Das alles stehe auf dem Spiel, weshalb dieser Auftritt für ihn eine Ehre sei. Und Noah, es ist wirklich verrückt. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo Trump sich schon mit Jesus Christus vergleicht als Märtyrer. Und neulich hat er sich mit Nelson Mandela verglichen. Das sind natürlich sehr fragwürdige Vergleiche, aber wahrscheinlich denkt er, es sei wirklich so. Er sei das Opfer einer ganz großen Kabale und er würde nun den Kopf hinhalten müssen für alle die Leute, die für ihn gewählt hätten.
Es ist Mittwoch, der 17. April 2024 und bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA geht es noch genau 202 Tage. Und seit genau 3 Tagen muss sich der republikanische Präsidentschaftskandidat und Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht verantworten. Und zwar als erster amerikanischer Ex-Präsident überhaupt. Das ist «Alles klar Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Und wir schauen heute genauer auf den Strafprozess gegen Donald Trump und fragen uns, was ist von dem historischen Prozess zu erwarten? Wer entscheidet am Schluss über Schuld oder Unschuld in dieser Schweigegeld-Affäre? Und was steht für Trump konkret auf dem Spiel? Könnte er zum Beispiel im Fall von einer Verurteilung überhaupt noch US-Präsident werden? Das besprechen wir heute mit Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist mir jetzt zugeschaltet aus Charlottesville, Virginia. Und weil sich Christoph Münger immer noch vom ersten Drittel dieses Wahljahres erholen muss, vielleicht auch noch von anderen Sachen, habe ich heute noch mal das Vergnügen. Ich heiße Noah Fendt. Hoi Martin.
Hallo Noah.
Martin, komm, wir klären zuerst die Grundlagen. Trump, der steht jetzt also vor Gericht. Um was geht es nochmal genau in dem Fall?
Ja, das reicht sehr lange zurück, Noah. Also es geht eigentlich im Kern um eine Affäre, die Trump mutmaßlich 2006 hatte mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels. Und wenn du dich erinnerst, im Oktober 2016, also in der Endphase des Wahlkampfs, kam dieses hässliche Access Hollywood Tape.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Dieses Video von Trump, wo er also darüber redet, dass er Frauen an die Genitalien greifen kann, weil er so berühmt ist. Und über diesen Sturm, der sich dann entzündet hat, gab es eben noch die Gefahr, dass Stormy Daniels und vielleicht andere Frauen plötzlich mit ihren mutmaßlichen Affären, die sie mit Trump gehabt hätten, an die Öffentlichkeit gegangen wären. Und um das zu verhindern, wurde Schweigegeld bezahlt, also an Stormy Daniels, 130.000 Franken. Und man hat dann Dokumente im Betrieb von Donald Trump gefälscht, um die Zahlungen dieser Gelder zu verschleiern. Und das ist nun der Kern dieser Anklage. Aber es ist unheimlich wichtig, Noah, hier einen Unterschied zu machen. Die Fälschung der Geschäftsunterlagen, der Geschäftsbücher, das allein wäre ein Vergehen, aber kein Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft aber Donald Trump auch vor, dass er damit mit diesem Vorgang die Wahl, Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen versucht habe und damit gegen Bundesrecht verstoßen habe. Und das ist ein Verbrechen. Der Unterschied also Vergehen und Verbrechen.
Das Gericht, das jetzt beurteilt, ist aber kein Bundesgericht, sondern es ist das Gericht in New York. Also wie ist denn das, ein Verstoß gegen Bundesrecht, aber warum urteilt denn kein Bundesgericht?
Du hast recht, das Gericht in New York ist ein Staatsgericht des Staats New York und Trump wird trotzdem also auch für etwas zu Rechenschaft gezogen, das eigentlich in Bundesrecht reinreicht. Es gibt Juristen, die damit Probleme haben, aber es gibt auch sehr viele andere, die sagen, das ist okay. Wir werden eben sehen, wie der Prozess ausgeht. Die Verteidigung wird sicherlich daran herumzumäkeln haben. Aber nochmal, das ist kein Bundesgericht. Und es ist diesmal auch kein Zivilverfahren. Trump hatte ja schon ein Zivilverfahren am Hals, als es um seinen mutmaßlichen sexuellen Angriff auf E. Joan Carroll gegangen ist. Und das war eine Zivilklage. Da konnte Trump zum Beispiel nach Belieben den Gerichtssaal verlassen. Nun ist es ein Strafprozess. Und Trump wird also jetzt viermal die Woche den ganzen Tag in diesem Gerichtssaal sich aufhalten müssen. Und das ist schon ein ganz anderes Kaliber als bisher.
Bleiben wir noch schön bei der Grundlage von dem Fall. Wer sind die Protagonisten jetzt in dem Gerichtssaal? Den einen, den kennen wir, oder? Den Donald Trump. Aber wer muss man in dem Zusammenhang sonst noch kennen?
Ja gut, also erstmal den Richter, den New Yorker Richter Juan Merchan, dann den Ankläger Alvin Bragg, der also ein gewählter Ankläger ist, ein Demokrat. Daraus leitet sich natürlich auch Trumps Vorwurf, dass dies eine politisch motivierte Anklage sei. Der Richter, dazu muss man sagen, er gilt als sehr fair, ist ein Veteran, er ist 17 Jahre auf der Richterbank. Und natürlich haben wir dann die Star Witnesses, die Zeugen, also Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Trump, der sich mittlerweile sehr gegen ihn gestellt hat und auch ein Kronzeuge sein wird. Dann natürlich Stormy Daniels selber, die Frau, die 130.000 Franken bekommen hat. Dann David Packer, der Herausgeber des National Enquirer, das ist also ein Regenbogenblatt gewesen, das Trump benutzt hat oder Trumps Leute benutzt haben, um eben diese Story von Stormy Daniels zu verhindern. Packer hat letztendlich ihr die 130.000 Franken übermittelt. Dann haben wir eine weitere Frau, mit der Trump angeblich eine Affäre hatte, damals Karen McDougal, ein ehemaliges Playboy-Model. Mhm. Und wir haben Hope Hicks, eine Mitarbeiterin von Trump aus dem engsten Mitarbeiterkreis, von der ich eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie gegen ihn aussagt. Aber es könnte nun sein, ich erwarte ihre Aussage mit großer Spannung. Das wird also ein großes Potpourri von bekannten Namen, die da in New York auftreten. Und man kann sich vorstellen, dass die amerikanische Öffentlichkeit wirklich jeden Tag an diesem Prozess dranbleiben wird, um zu sehen, wie er verläuft.
Wie kommt denn Hope Hicks dazu, jetzt doch dort aufzutreten und gegen Trump auszusagen?
Ja, das gründet sich eigentlich auf eine Reihe von Telefonaten, die nachweisbar sind, die sie an dem Tag, an dem also die Übergabe des Geldes und diese ganze Sache ins Rollen kam, mit Michael Cohen geführt hat. Und sie hat bei einer Einvernehmung im Kongress eigentlich gesagt, sie hätte bei der ganzen Sache keine Rolle gespielt und auch keine Ahnung gehabt. Aber das wird mittlerweile bezweifelt, eben aufgrund dieser nachweisbaren Telefonate. Und wie gesagt, also da bin ich am meisten gespannt drauf, Noah, was Hope Hicks sagen wird, weil sie wahrscheinlich tatsächlich einiges sagen könnte aus dem innersten Sanktum des Weißen Hauses. Und dann warten wir jetzt eben mal ab, bis sie in den Zeugenstand geladen wird.
Am Montag diese Woche war der erste Prozesstag. Was ist denn bis jetzt verhandelt worden?
Noch gar nichts. Es geht zunächst mal darum, dass man die Geschworenen und Geschworenen zusammenstellt. Also man muss eine Jury zusammenstellen und das ist gar nicht so einfach. Es gibt also 12 Juroren und Jurorinnen und 6 alternative Jurorinnen und Juroren und die müssen erstmal ausgewählt werden.
Und die Auswahl von der Jury allein, die ist irgendwie schon ziemlich schwierig. So macht es zumindest der Anschein. Wie wird das genau gemacht?
Ja, eben am Montag sind nicht weniger als 96 potenzielle Geschworene zum Gerichtstermin erschienen und die Hälfte ist gleich wieder nach Hause gegangen, weil sowohl die Verteidigung als auch die Anklage fanden, dass sie vielleicht befangen wären. Und nicht richtig urteilen könnten im Fall Trump. Und man muss sich eben vor Augen halten, dass bei der Auswahl dieser Geschworenen sowohl die Anklage als auch die Verteidigung zustimmen müssen. Und jetzt stell dir mal vor, Noah, du sollst 18 Menschen finden, die also in einem Fall gegen Donald Trump ganz sicher nicht befangen wären, die also nicht allzu viel über ihn vielleicht wissen, die keine Vorurteile Trump gegenüber haben, die auf der anderen Seite vielleicht nicht flammende Trump-Anhänger sind. Selbst in einem Gerichtsbezirk wie Manhattan dürfte das schwierig sein, ja.
Also das sprichst du gerade an, oder? In einem Gerichtsbezirk wie Manhattan, also das ist jetzt nicht gerade unbedingt neutral eingestellt gegenüber Donald Trump, wenn man zumindest so das Wahlresultat anschaut, zum Beispiel von vor 4 Jahren, oder?
Nein, natürlich nicht. In Manhattan hat das Wahlvolk also ganz sicher nicht für Trump gestimmt, sondern mit großer Mehrheit für Joe Biden. Aber das ist natürlich furchtbar wichtig nun mit dieser Geschworenenauswahl, wenn nämlich die Jury zu keinem einstimmigen Urteil kommt. Das heißt, wenn nur ein Juror oder eine Jurorin sagt, nein, ich verurteile nicht oder ich verurteile, dann ist der ganze Prozess geplatzt. Dann gibt es ein Mistrial, eine Hung Jury, wie die Amerikaner sagen. Und das wäre natürlich unglaublich. Und jeder möchte das vermeiden, mit Ausnahme vielleicht von Donald Trump und seiner Verteidigung. Weil für die wäre das natürlich toll, wenn es eine Hung Jury gäbe. Und deswegen eben ist die Auswahl dieser Geschworenen so überaus wichtig. Und es ist auch so, dass sowohl die Anklage als auch die Verteidigung da mit Fachleuten arbeiten, mit Experten, die sich diese maßgeblichen Juroren und Jurorinnen sehr genau angucken.
Und da reicht eine einzige Stimme von einer einzigen Geschworenen, von einem einzigen Geschworenen, um nachher zu keinem Urteil zu kommen.
Genau, Noah, so ist es ja. Eine Stimme reicht, eine abweichende Stimme reicht.
Das, was wir hier hören, sind Trump-Anhängerinnen und Anhänger in der Stadt New York. Der Prozess ist selbst für New York ein riesen Ding, oder?
Ja, kann man schon sagen. Es ist schon ein Zirkus. Also schon allein die An- und Abreise von Trump zum Gerichtssaal, die Kolonne der Autos, der Secret Service, seine Leibwächter, der Hubschrauber oben drüber, dann Anhänger von ihm auf der anderen Straßenseite, Feinde von ihm. Der Verkehr ist natürlich erheblich eingeschränkt. Da sind natürlich Hunderte von Journalisten da. Die Fernsehjournalisten haben ihre kleinen Zelte aufgebaut, wo sie da also dann drin sitzen, Interviews machen. Ja, das ist selbst für New York ein Riesending. Und wir werden mal sehen, ob die New Yorker nicht nach einigen Wochen die Nase davon voll haben, weil der Verkehr auch zum Stocken kommt.
Also wirklich nach einigen Wochen, oder? Das muss man vielleicht noch sagen. Der Prozess, der geht jetzt nicht nur einfach gerade diese Woche oder nächste Woche, sondern der dauert 1,5 bis 2 Monate.
Ja, ist richtig, ja. Also das wird sich bis in Juni reinziehen und wird, wie gesagt, also auch Auswirkungen haben auf den Verkehrsfluss in Manhattan.
Also das Riesending ist es für New York, logistisch, verkehrstechnisch. Das Riesending ist der Prozess aber eigentlich auch historisch.
What is the historical parallel, the closest parallel to a politician who is this embroiled in legal problems in the run-up to an election? What can you think of any, is there any history? Straight
guy
post
thinking. Nothing. I can give you the shortest answer on earth. Nothing at all. When have we seen, especially not only former president, a presidential candidate, putative nominee in court this way?
Das ist der Präsidentschaftshistoriker Michael Beschloss, der hier in einer Diskussion bei MSNBC, also einem Fernsehsender, sagt, sowas gab es eben noch nie. Sowas haben wir noch nie erlebt.
Der Trump ist also der erste ehemalige Präsident, der sich vor einem Strafgericht verantworten muss. Aber es hat ja gleich auch schon andere Ex-Präsidenten in der Geschichte von den USA, die sich also einen Skandal geleistet haben, die vielleicht hätten müssen vor Gericht kommen.
Ja klar, also denk nur an Nixon, Noah. Also Nixon wäre wahrscheinlich auch vor Gericht erschienen, wenn er nicht einen Gnadenerweis bekommen hätte von seinem Nachfolger Gerald Ford. Dann hattest du Bill Clinton, der natürlich nicht angeklagt wurde in der Lewinsky-Affäre, sondern letztendlich nur von der Anwaltskammer ausgeschlossen wurde. Und dann hattest du natürlich auch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die ganzen Skandale um Präsident Warren Harding, wobei der Präsident dann starb und sich nicht verantworten musste. Ist auch nicht klar, ob er von dem Treiben seiner Mitarbeiter wusste. Aber in dem Fall musste erstmals ein Kabinettsmitglied, nämlich Hardings Innenminister Albert Fall, vor Gericht erscheinen und wurde dann auch verurteilt. Das gab es also bis dahin auch nicht und es hat seither kein verurteiltes Kabinettsmitglied gegeben, wenn ich mich recht erinnere, es sei denn während der Nixon-Präsidentschaft. Jedenfalls, also wir hatten sowas noch nie, dass ein Ex-Präsident vor Gericht erscheinen musste, dass er womöglich sogar im Falle einer Verurteilung ins Gefängnis müsste. Und es ist natürlich schon irgendwie ironisch, dass Trump, der sich in New York immer wie ein Elefant im Porzellanladen aufgeführt hat, nun in New York Rede und Antwort stehen muss, dass er da als einfacher Bürger Donald Trump nun vor den Schranken eines Gerichts erscheinen muss. Das ist irgendwie schon sehr bemerkenswert, finde ich.
Mm. Es ist ja auch nicht der einzige Prozess, der Trump droht. Also neben dieser Schweigegeld-Affäre, da laufen ja 3 weitere Strafverfahren gegen ihn. Kannst du es nochmal sagen, was sind nochmal die 3 anderen?
Ja, wir haben 2 Bundesprozesse, also beide werden geführt von dem Sonderermittler Jack Smith. Der eine dreht sich in Florida um den Umgang Trumps mit Geheimdokumenten und der liegt im Moment auf Eis, weil die Richterin keinen Prozesstermin benannt hat. Sie ist eine von Trump ernannte Bundesrichterin und es gibt da gewisse Verdachtsmomente, dass sie nicht ganz fair mit der Anklage ist. Dann der weitere Bundesprozess, auch der wird von Jack Smith geführt als Ankläger, ist in Washington D.C. und dort geht es natürlich um die Aufarbeitung von Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Und dann haben wir noch einen Staatsprozess, also keinen Bundesprozess, einen Staatsprozess in Atlanta, Georgia, wo es um Trumps Rolle bei der Wahlbeeinflussung 2020 im Staat Georgia geht. Und der wird geführt von der Anklägerin Fannie Willis in Atlanta. Ein Prozessbeginn ist auch da nicht in Sicht. Es kann also durchaus sein, dass diese 3 Prozesse, 2 Bundes-, ein Staatsprozess, erst beginnen würden nach der Präsidentschaftswahl. Und es kann natürlich sein, wenn Trump die Wahl gewinnt, dass er zumindest, was die beiden Bundesprozesse des Sonderermittlers Jack Smith angeht, dass Trump sich selbst einen Pardon gibt, einen Gnadenerweis als Präsident. Zwar noch nie passiert, aber man kann sich vorstellen, dass er das tut. Und dann würden die beiden flachfallen. Der Prozess in Atlanta allerdings, darauf hätte ein Präsident Trump keinen Einfluss, weil es ein Staatsprozess ist. Jedenfalls die Signifikanz dessen, was wir nun in New York sehen, ist, dass hier tatsächlich ein Prozess gegen Trump geführt wird und dass wir ein Urteil vor der Präsidentschaftswahl im November erwarten werden. Das ist wichtig.
Und das ist ja nicht immer klar gewesen. Auch der Schweigegeldprozess ist fast einmal gescheitert. Ich meine, es hat schon 2018 Ermittlungen gegeben gegen Trump wegen eben dieser Schweigegeldaffäre. Und dann, 2018, sind die Ermittlungen auf Eis gelegt worden. Man hat so ein bisschen gefunden, ja, das ist eine Lappalie, das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert, dass jetzt eben der Prozess tatsächlich stattfindet?
Naja, ich denke, dass der New Yorker Ankläger Alvin Bragg da sich tatsächlich durchgesetzt hat und dass man eben den Prozess ausgeweitet, die Anklage ausgeweitet hat, dass man eben nicht nur auf das Vergehen der Dokumentenfälschung, der Bücherfälschung eingegangen ist, also der Geschäftsbücherfälschung, sondern eben, wie ich vorhin schon sagte, dass man auch jetzt sagt, Trump habe die Wahlen 2016 beeinflussen wollen. Und das bringt den Prozess auf eine andere Ebene. Und ich denke, dass das auch der Hauptgrund war, warum man nun tatsächlich mit diesem Prozess nach vorne gemacht hat. Noah, du darfst nicht vergessen, dass natürlich ein Grund für dieses Nicht-Vorwärtskommen dieser ganzen juristischen Angelegenheiten Trumps Taktik ist, alles verschleppen, alles verzögern. Er prozessiert ja wegen jedem kleinen Ding. Er versucht ja alles, um die Prozesse auf gar keinen Fall noch vor der Wahl stattfinden zu lassen. Und das hat nun Alvin Bragg in New York durchkreuzt.
Der Schweigegeldprozess in New York, der gilt ja unter allen anderen Verfahren, die gegen Trump laufen, als ja, vielleicht das schwächste Strafverfahren gegen den Trump. Hat er jetzt überhaupt etwas zu befürchten in dieser Sache?
Das ist eben die Frage. Und wenn du das juristisch anguckst, ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump kaum ins Gefängnis gehen wird, falls man ihn für schuldig befindet. Aber stell dir vor, der Mann wird natürlich auch irgendwo entzaubert bei diesem Gerichtsverfahren. Die schmutzige Wäsche, die gewaschen wird. Er ist jetzt schon 2-mal eingeschlafen. Man sieht also, es sind keine Kameras erlaubt im Gerichtssaal, aber wir haben Zeichner, die also sehr gut die Szene zeichnen, abbilden. Das kommt dann in den Fernsehnachrichten, das kommt überall. Man sieht also Trump, wie er doch etwas, naja, etwas verhärmt. Der Mann sieht plötzlich aus wie ein 77-jähriger Rentner. der in einem Saal sitzt, wo er nicht sitzen möchte und dem das Ganze sowieso zuwider ist und der nun einfach ein Nickerchen macht wie der Opa. Das kann nicht gut für Donald Trump sein, ja, ganz klar. Dass er entzaubert wird in diesem Verfahren, das ist, glaube ich, die größte Gefahr.
Donald Trump selber, das haben wir auch schon ganz am Anfang gehört, der wittert in dieser Sache, dem Prozess, ja die grosse politische Verschwörung gegen ihn.
And it's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before. And I don't know how you can have a trial that's going on right in the middle of an election. Not fair. Not fair. It's not fair at all. He knows that too. He's a Democrat judge. He wants to do that because they're all trying to damage Trump as much as possible. It's having the reverse effect, but maybe someday it won't. I don't know.
Wir haben es gesagt, Martin, der Prozess, der geht bis in Juni rein, 1,5 bis 2 Monate. Welche Auswirkungen hat das auf den Wahlkampf, den Donald Trump ja parallel eigentlich muss weiterführen?
Naja, Noah, zunächst mal muss Trump montags, dienstags, donnerstags und freitags im Gericht sitzen. Das heißt, er kann keinen Wahlkampf machen, er kann keine Veranstaltungen aufziehen. Das ist schon mal ein ganz großes Manko. Und dann eben, was ich eben sagte, man sieht nun, wie dieser Mensch plötzlich wieder in die Wirklichkeit geholt wird. Ich meine, das Problem mit Trump ist ja auch immer gewesen, dass er die Konsequenzen seines Tuns nie hat erfahren müssen. Er hat sich immer rauswinden können, schon als Geschäftsmann in New York, ja. Und nun ist das plötzlich zu Ende und nun sitzt er eben da auf der Anklagebank und das kann für ihn im Wahlkampf nicht gut sein. Er selber sagt ja, ja, das wird mir gut tun. Die Leute sehen, dass ich ein Opfer bin einer politischen Justiz. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass viele Wähler diesen Anblick einfach so wegstecken und sagen, naja, das ist ein politischer Prozess. Das glaube ich nicht, aber vielleicht täusche ich mich.
Was macht eigentlich der Joe Biden? Also äußert er sich irgendwie zu der Situation von seinem Kontrahent, der da in der Anklagebank sitzt?
Nein, also natürlich nicht. Da würde er ja dann dem Vorwurf von Trump Vorschub leisten, dass dies ein politischer Prozess sei, der von Joe Biden und dessen Justizministerium angeschoben worden ist. Nein, Biden ist mucksmäuschenstill. Er sagt gar nichts. Und das ist auch richtig so. Das wäre skandalös, wenn er sich dazu äußern würde. Er könnte nichts Besseres tun, was Trump angeht. Wenn er Biden nun tatsächlich sich zu dem Prozess äußern würde, dann würde Trump natürlich erst recht sagen, aha, guckt her, politisch motiviert, ich bin das Opfer, ich bin der Märtyrer. Ja. Mm. Nein, Biden sagt nichts und das wird auch so bleiben.
Die entscheidende Frage ist ja am Schluss vielleicht, was passiert, wenn der Trump tatsächlich verurteilt wird? Also könnte er als verurteilter Straftäter überhaupt noch Präsident werden?
Ja, das könnte er nur. Die Verfassung sieht also da keine Hemmnisse vor, kein Hindernis. Aber was natürlich sein kann, ist, dass es schon einen gewissen Prozentsatz amerikanischer Wählerinnen und Wähler gibt, die im Falle einer Verurteilung von Trump sagen, nee, der Mann ist jetzt verurteilt als Verbrecher, als Krimineller und den möchte ich nicht im Weißen Haus haben. Das könnte passieren, gerade unter Swing Voters, das könnte passieren, gerade unter unabhängigen, parteilosen Wählern. Und Trump weiß das auch. Also das ist ganz klar, dass er die Gefahr sieht. Aber wie gesagt, vielleicht geht es auch in die andere Richtung. Trump wird verurteilt und alle sagen Jesus Christus und Nelson Mandela. Der Mann ist also wirklich ein Märtyrer und der wird ans Kreuz genagelt für unsere Sache. Und wir werden jetzt erst recht für ihn wählen. Ich tendiere eher in die andere Richtung, aber auch ich habe mich schon getäuscht.
Das ist ja schon lustig. Letzte Woche in diesem Podcast haben wir mit der Tina Kempin-Reuter am Schluss bei der Hörerinnenfrage darüber geredet, welche Anforderungen eine Präsidentin oder ein Präsident alles muss erfüllen. Und man muss nicht zu jung sein, man darf aber auch nicht zu alt sein, man sollte gut aussehen, aber vielleicht auch nicht zu gut. Und man muss gut können führen, aber auch gut können zuhören. Man darf aber trotzdem ein verurteilter Straftäter sein.
Ja, das ist richtig, ja. Und es geht ja nun sogar in Washington, während wir in New York den Prozess beobachten, Noah, geht es in Washington vor dem obersten Gericht um die Frage, ob Trump für alles, was er getan hat, während er noch im Weißen Haus war und anschließend volle Immunität hätte. Also das geht so weit, dass die Anwälte von Trump vor dem obersten Gericht in Washington behauptet haben, Trump genieße auch dann Immunität, wenn er ein Spezialkommando von Killern auf einen politischen Rivalen ansetzen würde und man diesen beseitigen würde, ja. Also das ist also schon sehr seltsam.
Aber sag zum Schluss noch, kann man denn jetzt schon abschätzen, mit was für einem Ausgang, dass man da muss rechnen?
Ich denke, dass das wirklich offen ist. Also es kommt darauf an, ob diese Juroren und Jurorinnen tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Eine Verurteilung von Trump halte ich für möglich, ja. Dass er ins Gefängnis geht, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wenn, dann eine Geldstrafe. Aber wie gesagt, das hätte natürlich auf sein politisches Schicksal überhaupt keinen Einfluss. Ansonsten denke ich, dass es relativ offen ist und dass wir einige Überraschungen auch im Prozess erleben werden und vielleicht auch einige sehr, sehr unliebsame Überraschungen für Trump und für die Verteidigung.
Wir werden also sicher in den nächsten Wochen auch nochmal einmal über den Prozess reden oder darüber, wie das denn allenfalls rauskommt. Martin, ganz zum Schluss möchte ich noch wie immer zu einer Frage kommen, die unsere Hörerin zugeschickt hat. Und zwar passend zum Thema fragt Lea Kalt. Die konservative Rechte, die hat in den USA in den letzten Jahren viel investiert, um auch irgendwie wichtige Positionen im Justizsystem mit eigenen Leuten zu besetzen. Welche Auswirkungen hat Trump seine Präsidentschaft von 2016 bis 2020 und auch die Arbeit von seiner Partei in den Bundesstaaten heute tatsächlich auf das Justizsystem?
Naja, also das ist eine sehr hervorragende Frage. Das Justizsystem ist weiter politisiert worden, ist polarisiert worden und wir haben nun also auch Fälle von sogenannten Judge-Shopping, das heißt also, dass bestimmte konservative Kläger vor allen Dingen vor jene Gerichte gehen wollen, die mit konservativen, von Trump ernannten Richtern bestückt sind, um dort also größere Chancen für sie positives Urteil zu haben. Das Ganze ist sehr, sehr bedenklich, hat die Justiz, wie gesagt, polarisiert. Und wir könnten also in einem neuerlichen Wahlsieg von Donald Trump erwarten, dass das weitergeht und dass wir also auch bis hinein in die Berufungsgerichte immer mehr Gerichte haben werden, in denen konservative Mehrheiten nach Belieben schalten und walten. Und das wäre für das Land insgesamt nicht so gut.
Wie ist es denn bei dir persönlich, Martin? Hast du Vertrauen ins Justizsystem von den USA?
bedingt. Also ich meine, stell dir vor, du oder ich wären nun in der Position, in der Trump drin ist. Ja, nicht mal so sehr der Prozess in New York, sondern die beiden anderen Prozesse des Sonderanklägers, die also wirklich sehr gehaltvoll sind, oder auch in Georgia der Prozess. Trump hat 100 Millionen Dollar bisher an Kosten für diese Prozesse gehabt. Das wurde durch Spenden aufgebracht. Weder du noch ich hätten solches Geld. Wenn du in den USA sehr reich bist, dann hast du einen ganz anderen Einfluss auf die Justiz, als wenn du arm wärst. Das ist vielleicht in der Schweiz genauso, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Schweiz so ausgeprägt ist wie in den USA. Ich glaube auch nicht, dass in der Schweiz das Justizsystem so politisiert ist wie in den USA. Und das spielt nochmal auf die Hörerinnenfrage von Lea Kalt rein. Nein, ich habe nur bedingt Vertrauen in die Justiz hier.
Sehr interessant. Danke vielmals, Martin.
Ja, danke dir, Noah. Bis zum nächsten Mal.
Habt auch ihr Fragen zu der US-Politik, zu dem Wahljahr oder zu den USA ganz allgemein, dann stellen Sie unseren Expertinnen und Experten im Podcast. Ihr könnt uns eure Fragen jederzeit per Mail schicken, und zwar an podcasts@tamedia.ch. Das ist eine neue Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Basler Zeitung» und allen anderen Tamedia-Titeln. Wir kommen in einer Woche wieder, dann ist auch der Christoph Münger zurück und redet dann mit dem US-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Ich habe heute mit dem Martin Kilian aus Charlottesville, Virginia, geredet. Mein Name ist Noah Fendt. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.